Ich bin Franziska John, Wirtschaftsjuristin aus Leidenschaft und Leitung Personalrecht Verwaltung der Krone Bildungszentren Thüringen und Sachsen GmbH in Weimar, Ihr Partner für berufliche Aus- und Weiterbildung. Und ihr hört Arbeitsrecht für Arbeitgeber.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 78 unseres Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Heute mit dem Thema die wichtigsten Urteile aus 2025. Moin aus Hamburg.
Ja, auch moin von mir, Jens Buchwald aus Hamburg.
Und wie immer an dieser Stelle, Dank sprechen wir aus. Und zwar zunächst mal an Lisa Müller, die uns geschrieben hat: Ich höre derzeit täglich Ihren Podcast und bin sehr begeistert. Ja, das können wir natürlich nur sehr unterstützen, täglich unseren Podcast zu hören. Freuen wir uns sehr drüber. Und dann nochmal Dank an Christina Bormann. Die hat uns nämlich geschrieben: Ihren Podcast höre ich bereits regelmäßig und bin immer gespannt auf die neuen Folgen. Vielen Dank dafür. Diesen Dank geben wir gerne zurück. Wir freuen uns darüber sehr. Und noch einen ganz besonderen Dank wollen wir aussprechen, und zwar Franziska John, die unsere heutige Folge angesagt hat. Vielen lieben Dank. So, und dann starten wir rein in unser heutiges Schwerpunktthema. Im letzten Jahr gab es viele wichtige Urteile der Arbeitsgerichte, die erhebliche Auswirkungen für eure betriebliche Praxis haben. Wir haben uns 6 Urteile rausgesucht, die wir euch heute vorstellen wollen. Wir starten mit einem Urteil, das ich für meinen Mandanten vor dem Arbeitsgericht in Stendal erreichen konnte. Und zwar ging es darum, dass mein Mandant einen Arbeitnehmer am 3.12.24 fristgemäß zum 31.12.24 gekündigt hat. Und es kam, wie es kommen musste: Der Arbeitnehmer meldete sich bereits am nächsten Tag krank und blieb auch durchgehend bis zum Ende der Kündigungsfrist krank. Besonders bemerkenswert war hier, dass der Arbeitnehmer am Tag nach Ablauf der Kündigungsfrist eine Spontangesundung hingelegt hat, also ab dem 01.01.25 wieder arbeitsfähig war. Und vor dem Hintergrund dieser Indizien verweigerte dann unser Mandant nachvollziehbarerweise die Entgeltfortzahlung. Und der Arbeitnehmer erhob Zahlungsklage vor dem Arbeitsgericht Stendal. Und das Arbeitsgericht Stendal hat zugunsten unseres Mandanten entschieden und wies die Zahlungsklage des Arbeitnehmers ab. Zur Begründung bezog sich das Arbeitsgericht auf die aktuelle Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zur sogenannten Koinzidenz und machte in der Urteilsbegründung deutlich, dass der Beweiswert einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erschüttert ist, wenn diese, wie in unserem Fall, im engen zeitlichen Zusammenhang mit der Kündigung erfolgt und die bescheinigte Arbeitsunfähigkeit passgenau die Dauer der Kündigungsfrist umfasst. Auch bedarf es laut Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes für die Erschütterung keiner weiteren Indizien, die wir aber in unserem Fall zusätzlich hatten. Da der Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung also erschüttert war, musste der Arbeitnehmer nun im Einzelnen konkrete Tatsachen vortragen, die den Schluss auf eine bestehende Erkrankung zulassen. Vorliegend, also in unserem Fall, hatte der Arbeitnehmer jedoch auch nach Aufforderung zu den angeblichen Erkrankungen nur Schlagworte genannt. Erforderlich wären aus Sicht des Gerichtes jedoch nähere Angaben zur Intensität der von Ihnen geschilderten Schlafstörung oder zur Art und vor allem der Schwere der weiteren gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die er behauptet hatte, und zur Auswirkung dieser Beschwerden auf die Arbeitsfähigkeit gewesen. Da der Arbeitnehmer hier aber nichts weiter vorgetragen hatte, wurde die Zahlungsklage abgewiesen. Ihr seht also, es lohnt sich in geeigneten Fällen die Entgeltfortzahlung zu verweigern und einen solchen Fall dann auch vom Arbeitsgericht entscheiden zu lassen. Zwar geht es regelmäßig nicht um extrem hohe Beträge, dennoch macht es Sinn, mit der Verweigerung der Zahlung ein Zeichen an den jeweiligen Arbeitnehmenden und an die Belegschaft zu senden, dass ihr euch nicht betrügen lasst. In diesem Zusammenhang 2 Hinweise. Die Pronova BKK hat vor kurzem eine Studie veröffentlicht, bei der sie über 1000 ArbeitnehmerInnen befragt hat und über 60% gaben dabei an, dass sie sich schon einmal krank gemeldet hatten, obwohl sie durchaus in der Lage gewesen wären zu arbeiten. Der zweite Hinweis ist auf Folge 65 unseres Podcasts. Darin haben wir Richter am Arbeitsgericht Saarland Matthias Notzon interviewt und er erläutert ausführlich den derzeitigen Stand der Rechtsprechung zu dem Thema und gibt Tipps, in welchen Situationen ihr die Entgeltfortzahlung verweigern könnt.
And now for something completely different. Das erste Urteil, was ich rausgesucht habe, ist aus dem Bereich des Recruiting bzw. aus dem Bereich des AGG. Und zwar geht es hier um eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 27. März 2025. Die genaue Fundstelle findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Auf den ersten Blick handelt es sich hierbei um eine relativ unspektakuläre Entscheidung. Vorliegend war hier ein privater Arbeitgeber von einem abgelehnten schwerbehinderten Bewerber wegen einer behaupteten Diskriminierung wegen seiner Schwerbehinderung auf eine Entschädigung nach dem AGG verklagt worden. Es ging da zuletzt um knapp 9.000 Euro. Die Klage blieb in allen drei Instanzen erfolglos, da das Bewerbungsverfahren zum Zeitpunkt des Eingangs der Bewerbung des Klägers bereits abgeschlossen war, was eine Diskriminierung des Klägers im Stellenbesetzungsverfahren ausschloss. Ja, warum stelle ich dann diese Entscheidung trotzdem vor? Ja, das Bundesarbeitsgericht hat diese Entscheidung zum Anlass genommen, einmal grundlegend zu werden und hat in den Entscheidungsgründen wichtige Ausführungen zum Umfang arbeitgeberseitiger Pflichten im Stellenausschreibungs- und Stellenbesetzungsverfahren gegeben. Insbesondere geht es hier um die arbeitgeberseitigen Pflichten nach § 164 Absatz 1 SGB 9. Was ist denn dort überhaupt geregelt? § 164 Absatz 1 SGB 9 lautet auszugsweise. Ich gebe hier erstmal nur die Sätze 1 bis 3 wieder. Die Arbeitgeber sind verpflichtet zu prüfen, ob freie Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Menschen, insbesondere mit bei der Agentur für Arbeit arbeitslos oder arbeitssuchend gemeldeten schwerbehinderten Menschen besetzt werden können. Satz 2. Sie nehmen frühzeitig Verbindung mit der Agentur für Arbeit auf. Und Satz 3. Die Bundesagentur für Arbeit oder ein Integrationsfachdienst schlägt den Arbeitgebern geeignete schwerbehinderte Menschen vor. Ja, was hatte das Bundesarbeitsgericht denn bereits in der Vergangenheit in diesem Zusammenhang entschieden? Für öffentliche Arbeitgeber hat das Bundesarbeitsgericht bereits im Jahr 2021 mit Urteil vom 25.11.2021 festgestellt, dass eine ordnungsgemäße Meldung im Sinne von § 165 Satz 1 SGB 9, das ist die Norm, die speziell für öffentliche Arbeitgeber gilt, die Verteilung eines Vermittlungsauftrages an die nach § 187 Absatz 4 SGB 9 bei der Agentur für Arbeit eingerichteten besonderen Stellen zur Durchführung der Agentur für Arbeit zur Teilhabe behinderter und schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben gesetzlich übertragenen Aufgaben unter Angabe der Daten voraussetzt, die für einen qualifizierten Vermittlungsvorschlag erforderlich sind. Also in diesem Zusammenhang hatte das BAG bereits festgestellt, dass die Veröffentlichung eines Stellenangebots über die Jobbörse der Agentur für Arbeit nicht hierfür ausreicht. Die Veröffentlichung eines Stellenangebots über die Jobbörse der Agentur für Arbeit löse nämlich nicht den Vermittlungsservice der Agentur für Arbeit aus. Insbesondere werde damit der Agentur für Arbeit nicht die Suche nach geeigneten schwerbehinderten Personen übertragen. Ja, was ist jetzt neu an unserem aktuellen Urteil? Was hat das Bundesarbeitsgericht hier im März 2025 entschieden? Ja, das Bundesarbeitsgericht hat diese oben genannte Rechtsprechung in Bezug auf die Pflichten öffentlicher Arbeitgeber nunmehr erstmalig auch auf private Arbeitgeber übertragen. Hinsichtlich des Zweckes der Einschaltung der Bundesagentur für Arbeit bestehe nämlich zwischen § 164 Absatz 1 Satz 2 SGB 9 und § 165 Satz 1 SGB 9 kein Unterschied. Beide Normen dienten der Verbesserung der Arbeitsmarktchancen schwerbehinderter Menschen. Und dementsprechend, so das Bundesarbeitsgericht, sei das Berufungsgericht zu Recht davon ausgegangen, dass die frühzeitige Verbindungsaufnahme im Sinne des § 164 Absatz 1 Satz 2 SGB 9 die ausdrückliche Erteilung eines betreuten bzw. qualifizierten Vermittlungsauftrages gegenüber der bei der Bundesagentur für Arbeit nach § 187 Absatz 4 SGB 9 vorgesehenen Stelle auf einem von der Bundesagentur dafür vorgesehenen Kommunikationsweg umfassen müsse. Dies beinhalte die Angabe der für eine Vermittlung erforderlichen Daten. Erst dadurch werde die in § 164 Absatz 1 Satz 3 SGB 9 vorgesehene Unterbreitung von Vermittlungsvorschlägen durch die Bundesagentur für Arbeit ermöglicht und dem Gesetzeszweck entsprochen. Kurzum, das bloße Einstellen einer Suchanzeige auf dem Vermittlungsportal der Bundesagentur für Arbeit, also der Jobbörse, sei gerade nicht ausreichend. Ja, warum ist das für euch als Arbeitgeber so wichtig? Die Verletzung der arbeitgeberseitigen Verpflichtungen aus § 164 Absatz 1 Satz 2 SGB 9 stellt ein Indiz für eine Diskriminierung schwerbehinderter Arbeitnehmer dar, sodass die Vermutungswirkung des § 22 AGG eingreift und ihr als Arbeitgeber die Beweislast dafür tragt, dass kein Verstoß gegen die Benachteiligungsverbote des AGG vorliegt. Verstöße gegen eure arbeitgeberseitigen Pflichten nach § 164 Absatz 1 Satz 2 SGB 9 haben somit weitreichende Konsequenzen für die Verteilung der Darlegungs- und Beweislast bei von abgelehnten Bewerbern geltend gemachten Entschädigungsansprüchen nach dem AGG. Ja, auch wenn das hier für den beklagten Arbeitgeber im vorliegenden Fall nochmal gut gegangen ist und die Vermutungswirkung widerlegt werden konnte, da zum Zeitpunkt des Eingangs der Bewerbung das Bewerbungsverfahren bereits abgeschlossen war, dürft ihr arbeitgeberseitig nicht unterschätzen, dass die Darlegungs- und Beweislastanforderungen an die Widerlegung der Vermutungswirkung hoch sind und keinesfalls unterschätzt werden dürfen. Um Inanspruchnahmen von abgelehnten Bewerbern sicher abwehren zu können, ist es für euch von erheblicher Bedeutung, dass ihr als Arbeitgeber eure Stellenbewerbungsverfahren unbedingt entsprechend des hier besprochenen Urteils anpasst oder weiterhin ausrichtet. Kurzer Praxistipp dazu: Ihr solltet also, wenn ihr Stellen ausschreibt, zunächst immer eine Arbeitsplatzbeschreibung erstellen. Schließlich muss jeder Arbeitgeber gemäß § 164 Absatz 1 Satz 1 SGB 9 prüfen, ob freie Arbeitsplätze mit einem schwerbehinderten Menschen besetzt werden können. Und um euch diese Prüfung überhaupt zu ermöglichen, sollte vor jeder Stellenausschreibung eine interne Arbeitsplatzbeschreibung erstellt werden, die insbesondere die Anforderungen des Arbeitsplatzes an den Arbeitnehmer näher beschreibt. Und diese Prüfungspflicht gilt auch, wenn ihr bereits ausreichend viele schwerbehinderte Arbeitnehmende beschäftigt oder euch bereits Bewerbungen von Schwerbehinderten vorliegen. Die wichtigsten Punkte aus dieser Entscheidung, die ihr unbedingt mitnehmen solltet, sind also die Verpflichtung des Arbeitgebers, mit der Agentur für Arbeit nach § 164 Absatz 1 Satz 2 SGB 9 frühzeitig Verbindung aufzunehmen, erfordert die Erteilung eines qualifizierten bzw. betreuten Vermittlungsauftrages. Ihr solltet als Arbeitgeber genau dokumentieren, wann ihr mit der Agentur für Arbeit Kontakt aufgenommen habt und welche Daten ihr der Agentur für Arbeit auf welchem Wege wann mitgeteilt habt. Unabhängig davon folgt aus dem hier besprochenen Urteil des Bundesarbeitsgerichts noch einmal sehr deutlich, dass es unbedingt ratsam ist, den Ablauf eines Bewerbungsverfahrens zu dokumentieren, insbesondere wann genau und wodurch das Bewerbungsverfahren abgeschlossen worden ist.
Ja, in meinem zweiten Fall geht es um einen teuren Datenschutzverstoß. Und zwar hat das Landesarbeitsgericht Hamm mit Urteil vom 28. Mai letzten Jahres einem Arbeitnehmer einen Schadenersatz in Höhe von 15.000 Euro zugesprochen, weil er über einen Zeitraum von 22 Monaten an seinem Arbeitsplatz einer unzulässigen Videoüberwachung ausgesetzt war. Was war da jetzt passiert? Der Arbeitnehmer, der war bei einem Unternehmen der Stahlverarbeitung beschäftigt. Auf dem Betriebsgelände wurden in der Produktionshalle, im Lager sowie in den Büroräumen insgesamt 34 Videokameras installiert, die nahezu durchgehend in HD-Qualität aufzeichneten. Die Videokameras im Lager, in der Produktionshalle und in einem Verbindungsdurchgang zeichneten dabei 24 Stunden am Tag die gesamte Fläche mit einer Speicherdauer von jeweils 48 Stunden auf. Zwar wurden Pausenräume und Toiletten nicht direkt überwacht, allerdings waren die Zugangswege dorthin einsehbar, sodass Rückschlüsse auf Pausenzeiten und Aufenthaltsdauer möglich waren. Die Videoüberwachung, die lief, wie gesagt, über einen Zeitraum von 22 Monaten. Und der Arbeitnehmer fühlte sich dadurch ständig beobachtet, was bei ihm nach seinen eigenen Angaben zu einem Gefühl der Kontrolle und psychischen Belastung führte. Dann müsst ihr noch wissen, dass im Arbeitsvertrag eine pauschale Einwilligungsklausel enthalten war, und zwar eine Einwilligungsklausel für die Videoüberwachung. Der Arbeitnehmer, der argumentierte nun, dass diese Einwilligung nicht freiwillig erfolgt sei und deswegen unwirksam sei. Er machte dann eine Verletzung seines allgemeinen Persönlichkeitsrechts geltend und verlangte eine immaterielle Entschädigung. Der Arbeitgeber, der hat wiederum die Überwachung gerechtfertigt, und zwar mit Sicherheitsinteressen, Diebstahlsprävention und Qualitätssicherung. Er hat behauptet, seine Maßnahmen seien erforderlich und verhältnismäßig gewesen. Das Landesarbeitsgericht, das sah in der Videoüberwachung einen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers. Und dieser Eingriff war mangels Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung aus der DSGVO oder aus dem Bundesdatenschutzgesetz rechtswidrig. Das Landesarbeitsgericht hat dabei diverse mögliche Rechtsgrundlagen geprüft, war jedoch der Auffassung, dass deren Anwendungsbereich oder die Tatbestandsvoraussetzungen nicht erfüllt waren. Insbesondere die Einwilligungsklausel aus dem Arbeitsvertrag sah das Landesarbeitsgericht als unzureichend an. Hier hat es dem Landesarbeitsgericht schon an der Freiwilligkeit der Einwilligung gefehlt. In die Mitarbeiterüberwachung könne nämlich durch den Abschluss des Arbeitsvertrages nicht vorab wirksam eingewilligt werden, da der Abschluss des Arbeitsvertrages von der Erklärung der Einwilligung abhänge und die Einwilligung dem Arbeitnehmer in dieser Situation nur Nachteile bringe. Das heißt, es war nicht möglich, die Einwilligung zu verweigern und gleichzeitig den Arbeitsvertrag zu unterzeichnen. Darüber hinaus sei der Arbeitnehmer nicht über sein Widerrufsrecht aufgeklärt worden und schließlich sei die Einwilligungserklärung auch nicht von den übrigen arbeitsvertraglichen Vereinbarungen klar unterscheidbar gewesen. Insgesamt lag somit aus Sicht des Gerichts eine rechtswidrige, schuldhafte und besonders schwere Verletzung des Persönlichkeitsrechts vor, wodurch dem Kläger die ausgeurteilte Geldentschädigung in Höhe von 15.000 Euro zustehe. Wenn ihr also bei euch eine Kameraüberwachung habt oder installieren wollt, dann raten wir euch vor dem Hintergrund dieser Entscheidung und auch vor dem Hintergrund vieler weiterer Gerichtsurteile zu diesem Thema dringend, das von einem Fachmann vorab überprüfen zu lassen. Und zwar überprüfen zu lassen, ob die Kameraüberwachung bei euch zulässig ist oder vielleicht auch nicht. Wenn ihr zu diesem Thema eine rechtliche Einschätzung braucht, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden.
So, und wir wechseln wieder den Themenbereich. Bei mir soll es jetzt in der zweiten von mir ausgesuchten Entscheidung um das Thema der Probezeitdauer bzw. der zulässigen Dauer einer Probezeit während eines befristeten Arbeitsverhältnisses gehen. Genau genommen geht es hier um eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 30. Oktober 2025. Kurz zum Hintergrund und zur rechtlichen Problematik. Wie vielen von euch bekannt ist, gehört die Vereinbarung einer Probezeit üblicherweise in einen guten Arbeitsvertrag. Mit einer solchen Probezeitregelung kann die Kündigungsfrist innerhalb der ersten 6 Monate des Arbeitsverhältnisses auf 2 Wochen verkürzt werden. Der Gesetzgeber hat jedoch im Jahr 2022 relativ unbemerkt im § 15 Absatz 3 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes folgenden neuen Absatz eingefügt. Wird für ein befristetes Arbeitsverhältnis eine Probezeit vereinbart, so muss diese im Verhältnis zu der erwarteten Dauer der Befristung und der Art der Tätigkeit stehen. Ja, das hat natürlich in der Praxis für gewisse Unsicherheit gesorgt, wie man jetzt auf Basis dieser Neuregelung im Gesetz sich zu verhalten habe, beziehungsweise wann ist eine Probezeit noch angemessen und wann ist eine Probezeit zu lang, wenn es in einem befristeten Arbeitsverhältnis vereinbart wurde. Es gab dann eine erste Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts aus dem Dezember 2024, wo jedenfalls klargestellt wurde, dass die Vereinbarung einer Probezeit, die der Gesamtdauer des befristeten Arbeitsverhältnisses entspricht, in der Regel unverhältnismäßig ist. Da hatten wir damals ein befristetes Arbeitsverhältnis von einer Dauer von 6 Monaten und die Probezeit war auch auf 6 Monate bemessen. Und da hat das Bundesarbeitsgericht gesagt, das ist so grundsätzlich nicht zulässig. Welche Frage war damals noch offen geblieben? Ja, das Bundesarbeitsgericht hatte damals nicht abschließend entschieden, nach welchen generellen Grundsätzen sich das Verhältnis zwischen der Dauer eines befristeten Arbeitsverhältnisses und der vereinbarten Probezeit bestimmt. Und diese Thematik streift jetzt die aktuelle Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts aus dem Oktober 2025. Was war da passiert? Dort war ein Arbeitsverhältnis auf 1 Jahr befristet worden und es war eine Probezeit von 4 Monaten vereinbart worden. Die Tätigkeit, die hier vereinbart war, war als Advisor im Customer Service. Und tatsächlich wurde das Arbeitsverhältnis dann zum Ende der hier vereinbarten 4-monatigen Probezeit von der Arbeitgeberseite innerhalb der Probezeit gekündigt. Dagegen hat sich die Klägerin dann mit einer Kündigungsschutzklage zur Wehr gesetzt und die Unwirksamkeit dieser Kündigung unter mehreren rechtlichen Gesichtspunkten geltend gemacht. Die Vorinstanz, also das Landesarbeitsgericht, hatte die Probezeit tatsächlich als unverhältnismäßig angesehen und festgestellt, dass von einem Regelwert von 25% der Dauer der Befristung auszugehen sei. Hier wären also 3 Monate verhältnismäßig und ausreichend gewesen. Gründe davon abzuweichen lägen hier nicht vor. Die Kündigung sei dennoch wirksam, beende das Arbeitsverhältnis aber erst zu einem späteren Datum unter Einhaltung der ordentlichen Kündigungsfrist des Paragraphen 622 Absatz 1 BGB. Ja, wie hat das Bundesarbeitsgericht in diesem Fall entschieden? Die Revision der Klägerin, die weiterhin eine vollständige Unwirksamkeit der Kündigung geltend gemacht hat, blieb ohne Erfolg. Dagegen hat dann allerdings das Bundesarbeitsgericht auf die Anschlussrevision der beklagten Arbeitgeberin das Berufungsurteil teilweise aufgehoben und die Klage insgesamt abgewiesen. Zunächst erstmal wichtig für euch als Arbeitgeber. Ja, und das ist für die Praxis jetzt nicht so erfreulich. Anders als vom Landesarbeitsgericht angenommen, gäbe es, so das Bundesarbeitsgericht, keinen Regelwert von 25% der Dauer der Befristung für eine verhältnismäßige Probezeit. Vielmehr sei in jedem Einzelfall stets eine Abwägung unter Berücksichtigung der erwarteten Dauer der Befristung und der Art der Tätigkeit durchzuführen. Im konkreten Einzelfall positiv war jedoch die Feststellung des Bundesarbeitsgerichts, dass angesichts des von der Beklagten hier aufgestellten detaillierten Einarbeitungsplans mit 3 verschiedenen Phasen von insgesamt 16 Wochen Dauer, nach denen die Mitarbeiter produktiv einsatzfähig sein sollen, vorliegend eine Probezeitdauer von 4 Monaten als verhältnismäßig angesehen worden ist. Und letzter Punkt in dieser Entscheidung, der auch von Bedeutung ist, auch bei Vereinbarung einer unverhältnismäßig langen und deshalb unzulässigen Probezeitdauer hätte das Bundesarbeitsgericht keine rechtliche Veranlassung gehabt, von einer Verkürzung der gesetzlichen Wartezeit des § 1 Absatz 1 Kündigungsschutzgesetz auszugehen, wonach eine Kündigung der sozialen Rechtfertigung bedürfe, wenn das Arbeitsverhältnis in demselben Betrieb oder Unternehmen ohne Unterbrechung länger als 6 Monate bestanden habe. Was ist hier das Wichtigste, was ihr als Arbeitgeber aus dieser Entscheidung herausnehmen solltet? Für die Verhältnismäßigkeit einer vereinbarten Probezeit in einem befristeten Arbeitsverhältnis gibt es leider keinen Regelwert. Vielmehr ist stets eine Einzelfallabwägung unter Berücksichtigung der erwarteten Dauer der Befristung und der Art der Tätigkeit durchzuführen. Aus Arbeitgebersicht ist das zwar eine nicht überraschende, aber gleichwohl enttäuschende Feststellung, da insoweit im Sinne der Rechtssicherheit verlässliche Regelwerte wünschenswert gewesen wären. Was solltet ihr für eure Vertragspraxis bzw. für euren Alltag mitnehmen? Das Bundesarbeitsgericht hat zwar starren Regelwerten eine Absage erteilt. Gleichwohl wird man in der Praxis davon ausgehen können, dass eine Probezeit, die 25% der Vertragsdauer des befristeten Arbeitsverhältnisses nicht übersteigt, rechtlich sehr häufig wirksam und wenig risikobehaftet sein wird. Wenn ihr im Einzelfall eine Probezeit vereinbaren wollt, die länger als 25% der Gesamtdauer des befristeten Arbeitsverhältnisses beträgt, solltet ihr als Arbeitgeber sorgfältig dokumentieren, weshalb eine solche Dauer der Probezeit notwendig und erforderlich ist. Das kann beispielsweise, wie das hier im vorliegenden Fall vom Bundesarbeitsgericht betont worden ist, aufgrund bzw. anhand von detaillierten Einarbeitungsplänen mit unterschiedlichen Phasen erfolgen. Grundsätzlich ist euch als Arbeitgebern bei der Vertragsgestaltung zudem zu empfehlen, bei befristeten Arbeitsverhältnissen auf eine eindeutige und unmissverständliche sprachliche und gegebenenfalls auch räumliche Trennung zwischen einerseits der Vereinbarung der allgemeinen Kündbarkeit während des befristeten Arbeitsverhältnisses und andererseits der während der Probezeit geltenden Kündigungsfrist Wert zu legen.
So, und in meinem dritten Fall vom 23. Oktober 2025, da geht es um ein sehr, sehr aktuelles Thema, nämlich um die unterschiedliche Vergütung von Männern und Frauen. Hier hat das Bundesarbeitsgericht ein extrem spannendes und wichtiges Urteil gefällt. Worum ging es hier? Wir haben eine Arbeitnehmerin und die hatte ihren Arbeitgeber verklagt bezüglich mehrerer Vergütungsbestandteile und wollte hier rückwirkend finanziell mit einem bestimmten männlichen Kollegen gleichgestellt werden. Das Landesarbeitsgericht hatte die Klage der Arbeitnehmerin abgewiesen. Und hier die Auffassung vertreten, die Arbeitnehmerin könne sich für die Vermutung einer Benachteiligung nicht auf die Vergütung nur eines männlichen Kollegen berufen. Tatsächlich müsse, das war die Meinung des Landesarbeitsgerichtes, die gesamte Gruppe der vergleichbaren weiblichen und männlichen Kollegen herangezogen werden. Es bestehe nämlich aus Sicht des Landesarbeitsgerichts lediglich ein Anspruch in Höhe der Differenz zwischen dem sogenannten Medianentgelt der weiblichen und der männlichen Vergleichsgruppe. Gegen diese Entscheidung legte die Arbeitnehmerin Revision zum Bundesarbeitsgericht ein. Und das Bundesarbeitsgericht hat der Arbeitnehmerin Recht gegeben, verwies den Fall allerdings zur weiteren Sachverhaltsaufklärung zurück an das Landesarbeitsgericht. Und das Bundesarbeitsgericht hat zunächst mal darauf hingewiesen, dass Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit Anspruch auf gleiches Entgelt haben. Klagt eine Arbeitnehmerin auf gleiches Entgelt für gleiche oder gleichwertige Arbeit, dann begründe, sagt das BAG, der Umstand, dass ihr Entgelt geringer ist, nur eines männlichen Kollegen, der die gleiche oder gleichwertige Arbeit verrichtet, regelmäßig die Vermutung, dass diese Benachteiligung wegen des Geschlechts erfolgt ist. Kann der Arbeitgeber die aus einem solchen Paarvergleich folgende Vermutung einer Benachteiligung wegen des Geschlechts nicht widerlegen, ist er nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zur Zahlung des Entgelts verpflichtet, das er dem zum Vergleich herangezogenen Kollegen gezahlt hat. Wir haben hier gleich mehrere Tipps für euch für die Praxis. Das Bundesarbeitsgericht hat also hier in dieser Entscheidung deutlich gemacht, dass bereits der Vergleich mit einem einzigen männlichen Kollegen eine Ungleichbehandlung darstellen kann, was dann zur Erhöhung der Vergütung der Arbeitnehmerin führen kann. Zweitens liegt auf diese Weise die Vermutung für eine unzulässige Ungleichbehandlung vor und dann muss der Arbeitgeber im Einzelnen darlegen und beweisen, warum aus seiner Sicht keine Ungleichbehandlung vorliegt, um zu vermeiden, zur Zahlung verurteilt zu werden. Und drittens, abgesehen davon, dass dieser Vortrag für den Arbeitgeber nicht leicht ist, ist der Vortrag realistischerweise nur dann möglich, wenn bei dem betroffenen Arbeitgeber ein transparentes Vergütungssystem existiert, nachdem er erläutern kann, welche objektiven Voraussetzungen jeweils erfüllt sein müssen, um eine bestimmte Vergütung zu bekommen. Und daraus folgt dann viertens, zwar gibt es das neue Gesetz zur Entgelttransparenz in Deutschland noch nicht, wird aber voraussichtlich Mitte des Jahres kommen. Das Urteil des BAG, was ich euch gerade vorgestellt habe, macht aber noch einmal mehr als deutlich, dass sich Arbeitgeber bereits jetzt mit ihrem Vergütungssystem beschäftigen sollten und ihr bestehendes System entsprechend anpassen sollten. Und noch einmal zur Klarstellung, die höhere Vergütung kann bei einer Ungleichbehandlung auch rückwirkend eingeklagt werden. So kann schnell ein erheblicher Betrag zustande kommen.
So, und zum Abschluss noch einmal ein großer Themenwechsel. Jetzt geht es um die Frage des Zugangs bzw. der Zustellung von Kündigungen. Und da haben wir gleich zwei Urteile rausgesucht. Das erste Urteil allerdings nur recht kurz. Das war nämlich zu Beginn des letzten Jahres, am 30. Januar 2025, hat sich das Bundesarbeitsgericht bereits einmal mit der Frage des Zuganges eines Einwurfeinschreibens beschäftigt. Und da gab es aber einige Besonderheiten in dem zugrunde liegenden Sachverhalt, die man auch aus Ziffer 3 der Orientierungssätze zu diesem Urteil ganz gut ablesen kann. Dort hieß es nämlich so schön, die Vorlage des Einlieferungsbeleges eines Einwurfeinschreibens und die Darstellung seines Sendungsverlaufes begründen ohne die Vorlage einer Reproduktion des Auslieferungsbeleges keinen Anscheinsbeweis für den Zugang beim Empfänger. Und in den Gründen wurde dann auch ausgeführt, der Sendungsstatus ist kein Ersatz für den Auslieferungsbeleg. Er sagt nichts darüber aus, ob der Zusteller tatsächlich eine besondere Aufmerksamkeit auf die konkrete Zustellung gerichtet hat, die den Schluss rechtfertigen würde, dass die eingelieferte Sendung in den Briefkasten des Empfängers gelangt ist. In diesem Fall konnte der Arbeitgeber tatsächlich den Zugang eines Kündigungsschreibens nicht beweisen und hat dort ein Verfahren verloren. Eine noch einschneidendere Entscheidung stellt aus unserer Sicht die Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Hamburg vom 14. Juli 2025 dar, weil hier generelle Aussagen zur aktuellen Fassung bzw. zur aktuellen Version des Einwurfeinschreibens getätigt werden und das erhebliche Auswirkungen auf Zustellungen in der Zukunft haben wird und ihr dieses Urteil unbedingt für eure tagtägliche Praxis umsetzen solltet. Ja, was ist dort passiert? Das Landesarbeitsgericht Hamburg setzt sich sehr detailliert mit dem Zustellverfahren des Einwurfeinschreibens auseinander und stellt hierbei auch zunächst das ursprünglich geltende bisherige Zustellverfahren dar. In der Vergangenheit erfolgte die Ablieferung eines Einwurfeinschreibens der Deutschen Post durch Einwurf der Sendung in den Briefkasten oder das Postfach des Empfängers, wobei der Postangestellte unmittelbar vor dem Einwurf das sogenannte Peel-Off-Label von der Sendung abzog und auf den vorbereiteten, auf die eingeworfene Sendung bezogenen Auslieferungsbeleg klebte. Auf diesem Beleg bestätigte der Postangestellte nach dem Einwurf mit seiner Unterschrift und der Datumsangabe die Zustellung. Bei Einhaltung dieses Verfahrens hat der wohl überwiegende Teil der Rechtsprechung bei Vorlage des Einlieferungsbeleges zusammen mit der Reproduktion des Auslieferungsbeleges einen Anscheinsbeweis dafür angenommen, dass die Sendung in den Briefkasten eingelegt worden ist. Die Deutsche Post AG hat dieses Zustellverfahren allerdings geändert. Das neue Zustellverfahren wird vom LAG Hamburg wie folgt beschrieben. Inzwischen scannt der Postangestellte die Einlieferungsnummer des Einschreibens, Strichcode auf dem Aufkleber auf der Sendung, den der Absender aufgeklebt hatte, mit seinem Scanner. Die Einlieferungsnummer wird durch das Scannen im Scannersystem hinterlegt, sodann unterschreibt der Postangestellte auf dem Eingabefeld des Scanners mit seiner Unterschrift und dokumentiert so diesen Vorgang. Das Datum wird automatisch im System hinterlegt. Der Zustellende beendet den Systemvorgang im Scanner und wirft den Brief anschließend in den Hausbriefkasten. Nach den Vorgaben der Deutschen Post hat er sich zuvor zu vergewissern, dass der Name des Empfängers an dessen Hausbriefkasten steht. Auf der Reproduktion des Zustellbeleges sind die Art der Sendung, Einschreiben, Einwurf, die Sendungsnummer, die Postleitzahl und der Zustellbezirk erfasst. Ferner stehen unter der Kategorie Empfangsberechtigter zum Ankreuzen die Möglichkeiten Empf, Empfbef und Anempfber, also Empfänger, Empfangsbevollmächtigter und anderer Empfangsberechtigter zur Verfügung. Hinter dem Titel Empfangsbestätigung steht der Text: Ich habe die oben genannte Sendung dem Empfangsberechtigten übergeben bzw. das Einschreiben, Einwurf in die Empfangsvorrichtung des Empfängers eingelegt. Was war jetzt hier in dem vom LAG Hamburg zu entscheidenden Fall passiert? Ja, da haben die Parteien des Rechtsstreits über die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses durch eine krankheitsbedingte Kündigung gestritten. Und in diesem Zusammenhang kam es entscheidend darauf an, ob der Klägerseite eine Einladung zu einem BEM-Gespräch zugegangen ist. Das Arbeitsgericht Hamburg hatte in der ersten Instanz festgestellt, dass das zwischen den Parteien bestehende Arbeitsverhältnis nicht durch die Kündigung der Beklagten aufgelöst worden sei. Und zur Begründung hat es im Wesentlichen ausgeführt, es könne offen bleiben, ob von einer negativen Gesundheitsprognose hinsichtlich erheblicher künftiger Ausfallzeiten ausgegangen werden müsse. Die Kündigung sei jedenfalls unverhältnismäßig, da die Beklagte dafür beweisfällig geblieben sei, dass sie dem Kläger die Teilnahme an einem BEM angeboten habe. Ja, und jetzt kommt es zur Berufungsentscheidung des Landesarbeitsgerichts Hamburg und die fiel für die Arbeitgeberseite nicht positiv aus. Die Berufung hatte keinen Erfolg. Und bei dem neuen digitalisierten Zustellungsverfahren, da streitet bei Übersendung eines Schriftstücks per Einwurfeinschreiben und gleichzeitiger Vorlage des Einlieferungsbeleges und der Reproduktion des Auslieferungsbeleges kein Beweis des ersten Anscheins mehr für den Zugang dieses Schriftstücks beim Empfänger, so das Landesarbeitsgericht Hamburg. Der Geschehensablauf einer solchen Zustellung sei schon nicht derart typisch, dass die besonderen individuellen Umstände an Bedeutung verlieren. Zwar erhöhe die Vorgabe der Deutschen Post, die Sendung erst nach individueller Prüfung einzuwerfen, die Wahrscheinlichkeit einer ordnungsgemäßen Zustellung. Letztlich hänge jedoch die Wahrscheinlichkeit einer korrekten Zustellung von der Gewissenhaftigkeit des jeweiligen Zustellers und den Umgebungsfaktoren ab. Zum Beispiel davon, wie viele Briefkästen in dem konkreten Fall neben oder übereinander hängen und ob der Postangestellte bei der Zustellung abgelenkt ist oder nicht. Insbesondere sei das Abscannen des Strichcodes, anders als zuvor das Abziehen des Peel-Off-Labels, auch möglich, wenn der Postangestellte noch weitere Sendungen in der Hand halte, was die Gefahr eines Fehlwurfs erhöhe, zumal der Postangestellte die Zustellung nach den Vorgaben der Deutschen Post zu betätigen habe, bevor er die Sendung in den Briefkasten legt. Jedenfalls sei bei der hier vorliegenden Gestaltung des Zustellbeleges unklar, welcher konkrete Geschehensablauf damit eigentlich dokumentiert werden solle. Weder die Adresse noch die Uhrzeit der Zustellung lassen sich dem Zustellbeleg entnehmen. Den genauen Zeitpunkt des Einwurfs in den Briefkasten könne der Postkunde selbst unter Angabe der Sendungsnummer nicht erfragen. Ja, die wichtigsten Outcomes aus diesem Urteil. Aufgrund der Umstellung auf das neue digitalisierte Verfahren beim Einwurfeinschreiben kann durch die Vorlage des Einlieferungs- und des Auslieferungs- bzw. Zustellbelegs jedenfalls in der hier vom Landesarbeitsgericht beschriebenen aktuellen Fassung kein Anscheinsbeweis für den Zugang eines Einwurfeinschreibens mehr geführt werden. Bestreitet also ein Arbeitnehmer den Zugang eines per Einwurfeinschreiben übermittelten Schriftstückes, müsst ihr als Arbeitgeber mangels eingreifender Beweiserleichterung für den Zugang des Einwurfeinschreibens somit den Vollbeweis für den Zugang des Schriftstücks insbesondere durch Zeugenbeweis erbringen. Und die vorliegende Entscheidung des Landesarbeitsgerichts bestätigt eindrucksvoll, dass der jeweilige Postbedienstete aus Arbeitgebersicht nicht unbedingt als sicheres Beweismittel angesehen werden kann. Im hier vorliegenden Fall konnte sich das Landesarbeitsgericht auf der Grundlage der Aussage des Zeugen eben nicht die Überzeugung bilden, dass der Zeuge die fragliche Sendung tatsächlich in den Briefkasten des Klägers eingelegt hatte, da die Aussage des Zeugen, so das Landesarbeitsgericht Hamburg, spärlich detailarm und von Erinnerungslücken geprägt war. Was solltet ihr als Arbeitgeber also in vergleichbaren Situationen beachten? Wie stellt ihr sicher zu? Die Arbeitgeberseite hat gegen dieses Urteil Revision zum Bundesarbeitsgericht eingelegt. Wir werden euch natürlich über den Ausgang des dortigen Verfahrens auf dem Laufenden halten. Auch wenn also das letzte Wort hier noch nicht gesprochen ist, ist euch als vorsichtigen Arbeitgebern bis zu einer abschließenden Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts bis auf Weiteres geraten, wichtige Schriftstücke nicht per Einwurfeinschreiben zuzustellen. Umsichtige Arbeitgeber müssen in der Praxis wichtige Schriftstücke, sofern möglich, persönlichem Unternehmen übergeben oder insbesondere bei zeitkritischen Zustellungen per Boten zustellen lassen. Und für den Bereich der krankheitsbedingten Kündigung unterstreicht das hier besprochene Urteil des Landesarbeitsgerichts Hamburg auch nochmal anschaulich, wie wichtig für euch als Arbeitgeber die ordnungsgemäße Einleitung des BEM-Verfahrens ist. Und dazu gehört eben auch der nachweisbare Zugang eines Einladungsschreibens zum BEM. Wenn ihr den Zugang eines solchen Einladungsschreibens zum BEM nicht beweisen könnt, dann kann dies bereits zum Unterliegen im Kündigungsschutzverfahren oder aber zu einer massiven Verschlechterung eurer Ausgangsposition für Vergleichsverhandlungen führen.
Ja, das waren die 6 Urteile, die wir am wichtigsten gefunden haben. Natürlich gibt es eine Reihe anderer Urteile, das ist völlig klar, aber wir glauben, wir haben eine ganz gute Auswahl für euch getroffen. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über klasse Bewertungen. Natürlich freuen wir uns wie immer, wenn ihr uns weiterempfehlt. Die nächste Folge, die könnt ihr am 2. März hören. Thema wird sein Sonderkündigungsschutz Teil 2. Was könnt ihr dennoch tun? Schreibt uns, wenn ihr zu diesem Thema Fragen habt, die wir in der Folge beantworten wollen. Ihr kennt das, unsere E-Mail-Adressen, die findet ihr in der Folgenbeschreibung. Bleibt nur noch, mich zu verabschieden. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Hamburg.
Bleibt uns gesonnen, bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Hamburg. 1, 2, 3.